Ein herzliches Willkommen hier in der Adventgemeinde Bamberg. Allen Gästen und Geschwistern wünsche ich einen guten Morgen, Dobre Jutra, einen gesegneten Sabbat und eine lebendige Erfahrung mit unserem Heiland und Herrn Jesus Christus. So oder ähnlich werdet ihr jeden Sabbat von hier vorn begrüßt, zu Beginn des Gottesdienstes. Und am Ende des Gottesdienstes geht derjenige, der Podiumsdienst hat und der das Wort verkündigt hat, durch die Mitte hindurch zum Ausgang und verabschieden alle Gäste und Geschwister. Ungefähr so. Auf Wiedersehen, Gottes Segen, eine gesegnete Woche. So verabschieden sich Adventisten am Sabbat voneinander. Wie verabschieden wir uns während der Woche voneinander? Auf Wiedersehen. Tschüss, ciao, servus. Welche Regelformel gibt es noch bei euch? Wie verabschiedet ihr euch noch von Menschen? Mach's gut. Es gibt viele Redewendungen. Zum Beispiel la revedere, habe ich auch lernen müssen, das ist rumänisch. Oder das vidania. Menschen, junge Menschen verabschieden sich dann vielleicht mit hasta la vista, Baby, vielleicht zum Schluss. Das sind Formen, die in unserer heutigen Zeit einfach gang und gäbe sind. Ich habe mich gefragt, wie verabschiedet sich eigentlich Gott von den Menschen? Wie verabschiedet sich Gott von den Menschen? Gar nicht. Wo nimmst du das her? Die Aussage steht, Gott verabschiedet sich nie von den Menschen. Und es gibt einen Kommentar zu Psalm 121, da hat mal jemand gesagt, ob bei Tag oder in der Nacht, der Herr ist immer zugegen und verabschiedet sich niemals aus dem Leben seines Volkes. Festes Vertrauen in Gottes Gegenwart und Hilfe gibt unserem Tun zu jeder Zeit Richtung und Sicherheit. Ich denke, das können wir unbesehen unterschreiben. Unabhängig davon, von dem, der diesen Ausspruch geprägt hat. Es war kein biblischer Prophet, der das gesagt hat. Es war auch nicht Ellen White und es war auch nicht Ted Wilson oder es war auch nicht Mutter Teresa, sondern es war Josef Ratzinger alias Papst Benedikt XVI. Was machen wir jetzt damit? Und die Frage ist berechtigt, was geht uns Josef Ratzinger an? Aber wenn du und ich in unserem Leben erfahren haben, dass sich Gott nicht aus deinem Leben verabschiedet hat, dann hat es eine ganz andere Qualität. Dann ist das das, was wir erlebt haben. Und wir müssen nicht auf irgendjemanden hören und sagen, das hat er gesagt, sondern ich habe es selber erlebt. Wenn sich jetzt Gott nun nicht aus dem Leben von seinem Volk oder von Menschen verabschiedet, warum zeigt Gott dann seinen Propheten Hesekiel folgendes Bild? Und der Predigttext steht in Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel Kapitel 37 und wir werden aus diesem Kapitel einige Verse lesen. Aber zuerst die Verse 1 und 2. Hesekiel 37, die Verse 1 und 2. Und hier steht, des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geiste des Herrn und stellte mich inmitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über dem Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Was sieht Hesekiel hier? Er sieht ein weites Feld, das übersät ist mit Totengebeinen. Es ist also kein Friedhof, sondern es scheint ein Schlachtfeld zu sein, auf dem vor langer Zeit ein Kampf getobt hat. Und dieses Bild ist einfach trostlos. Es ist ohne Hoffnung, es ist leblos und es ist geistlos. Wo der Geist Gottes nicht die Führung hat, dann weht, wie man so schön sagt, der Hauch des Todes. Was ist der Hintergrund dieser Vision? Der geschichtliche Kontext ist das Exil des Volk Gottes in Babylon. Und wir wissen, dass es 3 Wegführungen gab. Und die erste Wegführung war 597 vor Christus. Und in dieser ersten Wegführung war dieser Prophet Hesekiel auch dabei. Nach diesem Erlebnis war das Volk am Nullpunkt. Sie waren traurig, sie hatten keine Hoffnung und es war einfach aus mit ihnen. Sie hatten den Boden unter den Füßen verloren und sie sagen selber im Vers 11, Hesekiel 37, 11, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Hoffnungslosigkeit. Und ich denke, dass jeder von uns mindestens einmal, wenn nicht auch öfters, an diese Grenze der Hoffnungslosigkeit in seinem Leben gestoßen ist. Es gibt keine Hoffnung, es ist alles verloren, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Nur reden wir oft nicht davon, weil wir ja als gläubige Menschen immer die Hand Gottes erleben in unserem Leben. Gott zieht dich immer aus dem tiefen Tal heraus. Aber trotzdem lässt Gott manchmal Dinge zu, die uns nicht gefallen. Dinge zu, die uns am Rande unserer Kapazität bringen. Und dann kommt das Gefühl auf der Sinnlosigkeit. 35 Jahre in der Wahrheit. 35 Jahre an Gottes Hand gegangen und jetzt an diesen Augenblick Zweifel. Hat Gott es wirklich richtig gemacht? Gibt es wirklich einen Gott? Das Gefühl, keine Hoffnung mehr zu haben. Das Gefühl, am Ende seiner Kraft zu sein. Keine Hoffnung auf Änderung. Aus der Traum. Und es gibt viele Menschen, die träumen von Hollywood. Einmal diesen Schriftzug zu lesen und einmal auf den Walk of Fame zu gehen, um die Sternchen der Stars zu sehen. Ein 18-jähriges Mädchen verlässt sein adventistisches Elternhaus in Rumänien. Kommt nach Deutschland, erlebt diese große Freiheit in Deutschland, lernt einen jungen Mann kennen und heiratet ihn. Und dieser Mann ist Atheist. Er möchte nichts von Gott wissen. Und irgendwann kommt diese junge Frau in die Gemeinde, wieder in die Gemeinde, hier in Deutschland, und möchte sich taufen lassen, möchte Bibelstunden bekommen. Und ich hatte das Vorrecht, mit ihr Bibel zu studieren, 6 Monate lang. Und in diesen 6 Monaten erlebte ich eine Frau, die an ihre Grenzen stoßt, weil sie das, was sie im Wort Gottes erkannt hat, nicht umsetzen kann, weil ihr Mann ihr alles Mögliche in den Weg legt. Sie bricht diese Bibelstunden ab. Nach 8 Jahren lese ich eine Traueranzeige in der Zeitung und dieser Name kommt mir bekannt vor und es ist der Name dieses Mannes. Sie hat nicht den Namen angenommen ihres Mannes, sondern der Mann ist gestorben. 37 Jahre alt, hinterlässt eine Witwe mit einem 4-jährigen Kind. Und ich gehe auf diese Beerdigung und es war die zweitschlimmste Beerdigung, die ich bis jetzt erlebt hatte. Ein ehemaliger Pfarrer, der aus der Kirche ausgetreten ist, der sich einer Rockgruppe angeschlossen hat und Musik gemacht hat, der jetzt Trauerredner ist, hält diese Ansprache. Kein Wort der Hoffnung, kein Wort von der Wiederkunft Christi, kein Wort über die Auferstehung der Toten. Und am Anfang dieser Trauerfeier wird ein Lied gespielt von der Gruppe Sunrise Avenue, Bye Bye Hollywood Hills. Am Ende dieser Trauerfeier wurde die Hymne des Lebensfestes im Angesicht des Sarges gespielt von der Rockgruppe Die Toten Hosen an Tagen wie diese. Hat mich sehr bedrückt. Ich bin nicht zu dem Sarg gegangen, sondern bin zu der Witwe. Und habe mich vor sie hingestellt und habe gefragt, kennst du mich noch? Und sie nennt meinen Namen und umarmt mich und sagt, ich kann jetzt nicht reden. Hoffnungslosigkeit. Zurück zu Hesekiel. Bei Hesekiel ist Veränderung in Sicht. Und der erste Schritt für die Veränderung ist, dass er sich dieses Totenfeld genau ansehen soll. Er soll sich es genau anschauen. Er soll dieses Bild verinnerlichen. Er soll es nicht verdrängen oder schönreden, sondern er soll es genau so sehen, wie Gott es ihm zeigt. Gott erspart ihm diesen Anblick nicht. Hesekiel muss die Auswegslosigkeit erkennen, in der er sich befindet. Im Verdrängen, im Schönreden und Wegdiskutieren sind wir Weltmeister. Das gehört vielleicht zu unserer Überlebensstrategie. Manchmal auch in Glaubensdingen. Und darum gibt es heute eine ganze Industrie, die darauf angelegt ist, uns auf andere Gedanken zu bringen, die uns unterhalten möchte, nur damit wir die entscheidenden Schritte in unserem Leben nicht gehen müssen. Entscheidungen, die wir uns jahrelang schon vor uns herschieben und wir uns scheuen, diese Entscheidung zu treffen. Gott möchte, dass wir realistisch mit unseren Problemen umgehen. Er möchte, dass wir genau das anschauen, in dem wir uns befinden. Und erst dann kann es Veränderung geben. Und auch in deinem und in meinem Leben gibt es sicherlich Schlachtfelder, die übersät sind mit Knochen, mit verbleichten Knochen. Und Gott möchte von dir und von mir, dass wir realistisch mit diesem Punkt umgehen. Wir müssen uns oder wir sollen uns im Spiegel das Wort Gottes betrachten. Und im Kapitel 37, Vers 11 heißt es, und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israels. Sieh, und sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Es geht also hier in diesem Kapitel um die Geistlosigkeit und den geistlichen Tod des Volkes Gottes. Nun könnten welche sagen, bleib uns vom Leib mit diesen Gedanken. Wir wissen genau, was in unserer Gemeinde los ist. Wir stehen eh am Abgrund und wir haben eh kein Wachstum. Und ich bin heute hierher gekommen, um Erbauung und Erfahrung und Liebe und Kraft zu bekommen. Und du musst mich jetzt noch nicht mit deinem Fuß in die Grube stoßen. Andere können vielleicht sagen und denken, halt. Es gibt Gemeinden, da ist noch Wachstum, da ist noch was los. Es gibt Gemeinden, da ist Evangelisation und Mission kein Fremdwort. Und da wird die klare Botschaft hinausposaunt, mit einem klaren Ton. und das wird noch auf Livestream aufgenommen und man kann das alles noch auf DVD später nachvollziehen. Und die Welt erfährt, was der Wille Gottes ist. Es ist ein Segen. Ohne einen einzigen Fuß in die Gemeinde zu setzen. Ohne, dass ich meine Geschwister Sabbat für Sabbat erlebe. Ohne, dass ich Anteil nehme an ihrem Leben. Ohne, dass ich getröstet werde. Das kann mir ein Video oder eine DVD nicht bieten. Jesus spricht in Offenbarung 3 zu der Gemeinde Sardes und er sagt, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Offensichtlich hatte diese Gemeinde damals nach außen einen guten Ruf. In ihr war es geboten, aber innerlich war sie kaputt, geistlos und tot. Warum? Weil sie nicht mehr auf ihren Herrn vertraute, sondern auf ihre Aktivitäten und ihre Programme, die sie unter der Führung Gottes durchführten. Sie hatten nicht mehr Jesus im Mittelpunkt, sondern sie vertrauten auf ihre eigenen Aktivitäten. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann ist eine Gemeinde lebendig? Wann lebt eine Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes? Und auf der anderen Seite, wann ist eine Gemeinde kaputt, geistlos oder tot? Gibt es diese Lebendigkeit auf der einen Seite und die Geistlosigkeit auf der anderen Seite? Gibt es äußere Anzeichen, wo man das erkennen kann, ob eine Gemeinde lebt oder eine Gemeinde tot ist? Vermutlich kann das nur einer, der vom Heiligen Geist geführt wird, diese Totenstarre einer Gemeinde erkennen. Und Hesekiel heißt es, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und sie waren ganz verdorrt. Ich habe mir die Frage gestellt, wer sind denn die toten Glieder der Gemeinde? Sind es die, die ausgetreten sind? Sind es die, die ausgeschlossen wurden? Sind es die, die unter korrigierende Seelsorge stellen? Sind es die, die am Sabbat nicht mehr kommen, aus welchen Gründen auch immer? Sind es die Kranken? Oder sind es die, die trotzdem zum Gottesdienst kommen, aber in ihnen nicht mehr die erste Liebe zu unserem Heiland brennt und die an ihrem schweren, an ihrem Lippenbekenntnis schwer zu tragen haben? N. White schrieb in dem Buch Der Weg zu Christus auf Seite 31, ein Bekenntnis auf den Namen Christi ohne tiefe Liebe zu ihm ist nur ein leeres Geschwätz, nichts als eine bloße Form, ein schweres, knechtisches Joch. Mit anderen Worten, Scheinheiligkeit ist anstrengend. Ist mehr Schein als Heiligkeit, ist mehr Schein als Heiligung. Standortbestimmung. Und nach dieser Standortbestimmung fängt Gott mit Hesekiel ein Gespräch an. Ein sehr bemerkenswertes Gespräch. Im Vers 3 heißt es, und er sprach zu mir, also Gott, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Was für eine Frage. Ein Skelett, Knochen, die ausgebleicht sind, können nie und nimmer mehr lebendig werden. Einer, der den sein Herz kurz ausgesetzt hat, der kann wieder reanimiert werden. Aber diese Knochen, auf keinen Fall. Wie ist das möglich? Es kann überhaupt nicht sein, dass diese Knochen wieder lebendig werden. Keine Chance. Es gibt keine Hoffnung. Wir sind verloren. Hat sich Gott doch von uns verabschiedet? Aber noch erstaunlicher als die Frage Gottes ist die Antwort, die Hesekiel gibt. Was sagt er hier? Herr, mein Gott, du weißt es. Er sagt nicht, nein, keine Chance, sondern er lässt die Möglichkeit offen und seine Antwort macht deutlich, nach menschlichen Ermessen gibt es kein Leben. Aber du, Gott, du bist größer als diese Welt. Du bist größer als das ganze Universum. Es ist in deiner Hand. Du hast die Möglichkeit. Und für dich gibt es kein Unmöglich. Das Wort unmöglich gibt es bei Gott nicht. Für ihn ist alles möglich. Vers 4. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben, lassen Fleisch über euch wachsen und überziehen euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, es rauschte, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen auf den Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, aber es war noch kein Odem in ihnen. Gott redet diese Knochen nicht an. Er beauftragt Hesekiel, diese entscheidenden Worte zu sagen, hört das Wort Gottes. Und dann geschieht was völlig Undenkbares. Knochen ordnen sich wieder. Aber nicht wahllos, sondern an dem Platz, wo sie mal waren und in dem Menschen, wo sie mal waren. Und wenn man sich das vorstellt, dass ein Mensch aus 200 bis 300 Knochen je nach Alter besteht, dann sind das bei 4.600 Menschen, wie komme ich auf die Zahl 4.600? Wenn wir in Jeremia bzw. Jesaja 52 lesen, waren es 4.600 Menschen, die ins babylonische Exil geführt wurden. Und wenn man das multipliziert, sind das über 1 Million Knochen. Unvorstellbar. Das ist ein Wunder. Bei Gott gibt es nichts Unmögliches. Vers 9. Beziehungsweise, wenn man sich das vorstellt, dann kommen über diese Knochen Sehnen. Und die Sehnen halten dieses Skelett zusammen. Und dann wächst Fleisch darüber. Und dann kommt die Haut darüber. Wenn man sich das vorstellt, ist es wie an einem Horrorfilm. Aber das Entscheidende fehlt noch. Es sind immer noch Leichen. Es ist kein Leben in ihnen. Und dann heißt es im Vers 9, und er sprach zu mir, Weissage zu dem Odem. Weissage du Menschenkind und sprich zu dem Odem. So spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie mir befohlen, da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Hesekiel ist nicht nur Zuschauer, sondern er ist Akteur. Er spricht die entscheidenden Worte. Und dann erst kommt der Atem Gottes. Und er macht aus diesen Leichen eine lebendige Seele, wie der Mensch in 1. Mose 2 beschrieben wird. Was Luther hier mit Odem übersetzt, ist das hebräische Wort Ruach, was so viel wie Wind, Hauch, Atem, Geist heißt. Und in diesem Abschnitt kommt dieses Wort Ruach 10-mal vor. Für mich kein Zufall. Geist Gottes macht lebendig. Ohne ihn sind wir nur Leichen. Und der Odem Gottes, der Geist, er haucht das Leben ein. Und er macht lebendig. Und er erhält das Leben. Damals. Und heute? Täglich werden wir überschwemmt von Bildern der Zerstörung, der Hoffnungslosigkeit. Und es ist unverantwortlich, die Menschen in diesem Bild zu lassen, ihnen kein Hoffnungsbild zu geben, was Christen eigentlich haben sollten. Und die ganze Bibel ist voll Hoffnungsbilder. Und jeder von uns hat diese Hoffnung erlebt. Und jeder von uns hat diese Verheißung in ihrem Leben, in seinem Leben sich manifestieren lassen. Und wir haben die Möglichkeit, Menschen auf den lebendigen Gott hinzuweisen und zu sagen, es gibt noch Hoffnung. Es ist der Geist Gottes, der diese Totenstarre aus unseren Köpfen herausbläst. Und es ist der Geist Gottes, der den Leichengeruch von uns wegnimmt. Na, was riechst du? Bist du ein lieblicher Geruch, so wie die Bibel es sagt? Oder riechst du nach Chanel Nummer 5? Oder nach Hugo Boss? Oder nach Schweiß? Oder nach E605? Na, was riechst du? Bist du für Gott ein lebendiger Geruch, der Menschen auf unseren Heiland und Herrn hinweist? Vers 10. Da kam der Odem über sie und sie wurden die Wehle lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Heer. Damals. Und heute? Was macht ihr mit dem Kapitel 37 in Hesekiel? Was nehmt ihr heute mit nach Hause? Welche Schlüsse ziehst du persönlich daraus? Wo Gottes Geist wirkt, gibt es neues Leben. Und wir können es wirklich erleben. Wir sind nicht unbeteiligte Zuschauer, sondern wir sind mittendrin dabei. Gottes Geist wirkt durch uns hindurch. Nicht immer, sondern der Geist weht, wo er will. Aber er gebraucht uns, er kann uns gebrauchen, um Evangelium zu verkündigen, um Mission zu geben. Mission ist nichts anderes wie das Ausleben des Evangeliums. Und er benutzt dich und mich mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit deinem Herzen, mit deinen Händen, mit deinen Beinen, mit deiner Persönlichkeit, mit den geistlichen Gaben, die er dir gegeben hat, um Menschen auf den lebendigen Jesus hinzuweisen. Gott arbeitet, er kann alleine arbeiten, aber er hat sich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und viele Menschen sagen, gut, mit Gott kann ich vielleicht was anfangen, aber mit dem Fußvolk hier, welchen Geruch hast du an dir? Der Geist Gottes kann neues Leben schenken. Aber dazu muss ich erst mal wissen, was tot ist und was wiederbelebt werden muss. Gibt es noch Totengebeine in deinem Herzen, in deiner Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zu Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde? Standortbestimmung. Ich versuche zusammenzufassen. Wenn wir unsere heutige Welt ansehen, so ist es geistlich gesehen, so wie zur Zeit Hesekiels. Es ist erschreckend, wie viele tote Gebeine herumliegen. Und der Mensch ist tot in der Sünde und ist nichts anderes als Knochen in den Augen Gottes. Und es gibt nur eine einzige Zukunft. Es gibt nur eine einzige Zukunft. Und Jesus sagt selber von sich in Johannes Kapitel 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohn Gottes hören und sie es hören, die werden leben. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Doch das Wichtigste ist, dass der Geist Gottes dem toten Fleisch, den Leichen Leben einhauchen kann. Und jeder, der diesen Geist an sich wirken lässt und der Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, leben wird, jetzt schon. Und er hat ein Anrecht auf dieses Leben. Warum? Weil was Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz getan hat, das steht jedem Menschen offen. Was hält dich davon ab, Jesus die Hand zu geben, wiederzugeben? Ich kenne die Situation nicht, in der du dich befindest. Und ich weiß auch von deinen Problemen nicht und deinen Kämpfen. Gib Jesus die Chance. Komm wieder zu ihm zurück und erkenne, wo du stehst und dass du Jesus als deinen Herrn und Heiland brauchst in dieser Welt der Hoffnungslosigkeit. Jesus möchte dich und mich genauso wie Hesekiel benutzen, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen, um ihnen zu sagen, es ist noch sinnvoll, auf dieser Welt zu sein. Es gibt Menschen, die diese Hoffnung noch nicht haben. Und es gibt ein Lied, das heißt, Jesus Christus ist allein die Hoffnung der Welt. Das sollte unser Lebensziel sein. Und es heißt in Hesekiel 37 weiter, und ich werde zum Schluss kommen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israels. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und holen euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringen euch in das Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern hervorhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder lebendig werden sollt und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es. Und ich tue es auch, spricht der Herr. Vertraust du diesem Wort Gottes, dass er es tun kann? Was hält dich davon ab? Und ich sage es immer wieder, triff die Entscheidung jetzt. Ob du dich mit Jesus wieder einlassen möchtest, bevor du durch diese Tür gehst, triff die Entscheidung jetzt. Und du wirst Wunder erleben in deinem Leben und wirst erleben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der dich lieb hat. Triff die Entscheidung und du wirst Wunder erleben. Gott segne uns in dieser Entscheidung. Amen.